I was able to do everything except get anybody to move.
Ich habe alles gegeben und doch hat sich nichts bewegt. Ich habe gemeinsame Diskussionen zwischen Parlamentariern und Exilanten organisiert. Ich habe in Frankreich und Deutschland kleine Arbeitsgruppen gegründet. Ich habe mit vielen Politikern in Europa und Großbritannien gesprochen, doch bis heute hat sich nichts geändert.
Sagt Alex Aung Khan. Er ist aus Myanmar geflüchtet, als dort vor knapp 3 Jahren der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, und er hat Asyl in Frankreich bekommen. Hier ist er offizieller Vertreter der myanmarischen Untergrundregierung. Und seine Großtante ist die Regierungschefin Aung San Suu Kyi, die vor knapp 3 Jahren vom Militärregime inhaftiert wurde und seitdem im Gefängnis sitzt. Alex Aung Khan kämpft mit vielen anderen Geflüchteten aus dem Exil heraus gegen das Militärregime und dafür, dass der brutale Bürgerkrieg von der Weltöffentlichkeit nicht vergessen wird.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Seit dem Putsch wurden geschätzt 4.500 Menschen getötet, 25.000 inhaftiert, rund 2 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Immer wieder flammen Gefechte auf zwischen der Junta und den Rebellen, wie aktuell gerade. Doch es gibt keine Möglichkeit, legal ins Land zu kommen und über die Lage dort zu berichten. Aber es gibt Geflüchtete, die in mehreren Ländern Asyl erhalten haben und darüber berichten können. So auch eine Gruppe von Künstlern in Frankreich. Hier hat sie unsere Reporterin Nadine Wojcik getroffen und sie sprach mit ihnen über ihre Flucht aus Myanmars größter Stadt Yangon, darüber, wie es ihren Verwandten und Freunden in Myanmar geht und über ihr Engagement im Exil.
Die Musiker im Aufnahmestudio haben sich erst vor wenigen Wochen in Paris kennengelernt. Was sie verbindet? Die drei haben auf Yangons Straßen Proteste organisiert und im Dschungel gegen das Militär gekämpft. Lilly dreht an den Aufnahmereglern und pegelt den Sound des Saungaw, einem traditionellen burmesischen Saiteninstrument. Der 34-Jährige arbeitet an einer experimentellen Komposition für ein Musikfestival in Malaysia. Seit 1,5 Jahren ist er im Pariser Exil. An die Nacht, in der sein Handy nicht mehr aufhörte zu vibrieren, kann er sich noch genau erinnern. Am frühen Morgen des 1. Februar 2021 stützte das Militär die demokratisch gewählte Regierung.
Ich starrte auf die Wand und ich sah nichts. Es war einfach nur Leere. Rückblickend glaube ich, dass dies der Moment war, in dem ich mich innerlich auf alles vorbereitete, was noch folgen würde. Damals wusste ich noch nicht, wie viel Blut ich in den Straßen sehen würde, wie viele Tote. An diesem Morgen habe ich meine Gefühle nicht zugelassen.
Jeden Tag ist Lilly auf der Straße, manchmal mit 100.000 Demonstranten. Am 8. Protesttag wird eine 20-jährige Demonstrantin mit einem Kopfschuss ermordet. Seitdem, seit 2,5 Jahren, tobt in Myanmar ein Bürgerkrieg.
Wir erlebten alles hautnah auf Facebook. Wenn jemand ermordet wurde, kontaktierte ich die Angehörigen 1-2 Monate später, nachdem die Situation sich etwas beruhigt hatte. Ich besuchte die Familien und interviewte sie, genau wie du jetzt mich. Es war so intensiv. So intensiv.
Die meist friedlichen Demonstranten schlagen auf Töpfe und Schüsseln ein. Ein myanmarischer Brauch, um böse Geister zu vertreiben. Als Zivilisten erschossen werden, bittet Lilly um jene Gegenstände. Aus Interviews und Soundaufnahmen entsteht gemeinsam mit 2 weiteren Künstlern die Installation Tan Bon. Die zerbeulten Metallschüsseln hängen dabei wie Lautsprecher an der Wand und erzählen in Soundcollagen vom Morden der Militärjunta. Die Installation geht weltweit auf Reisen, unter anderem zur Documenta nach Kassel. Sie soll die internationale Gemeinschaft wachrütteln. Doch diese rührt sich nicht. Lilly, Angehöriger der Kachin, flieht in den Norden an die chinesische Grenze, schlägt sich nachts stundenlang zu Fuß durch den Dschungel nach Kachin State, einem von Widerstandskämpfern kontrolliertem Gebiet.
We have
Es ist bereits der dritte Militärputsch in Myanmar. Und mittlerweile weiß das Militär genau, welchen Einfluss Künstler haben. Wenn wir zu Protesten aufrufen, erreichen wir viele Menschen. Ihre Taktik ist daher, Schriftsteller, Maler und Dichter einzusperren. Deswegen müssen wir fliehen.
Schließlich verhilft ihm die französische Botschaft zur Flucht nach Paris. Das französische Kulturinstitut in Yangon unterstützt bereits seit vielen Jahren politisch engagierte Künstler wie Lily. In Paris kümmert sich zusätzlich das Atelier des Artistes en Exil um die Ankömmlinge. Es hilft zunächst mit einem einjährigen Stipendium, stellt Räume für Maler, Musiker und Modedesigner zur Verfügung, bietet Französischkurse an.
In the shop. Mm-hmm. That's so fresh. Mm-hmm. And the smell is really...
Am Rande von Paris stellt Tintin Tamin ein traditionelles burmesisches Reisgericht mit Hühnchen auf den Tisch. Zwei Mädchen greifen hungrig zu. Die 10- und die 16-Jährige leben seit 4 Monaten in Frankreich. Ihr Vater hatte sie mitgenommen, als er fliehen musste. Auch er hatte in Yangon gegen das Militärregime protestiert.
Wenn du groß bist und stark aussiehst, so wie ich, dann stehst du in der ersten Reihe. Du hältst eines von diesen großen Metallschilden, damit die Leute hinter dir nicht getroffen werden.
Chia Pao, Vater der 2 Mädchen, ist Social-Media-Star in Myanmar. Master nennen ihn seine Fans. Er ist Leadsänger der Punkband Big Bag, produziert mit eigenem Label zahlreiche Musiker, schreibt Bücher und ist gefragter Street-Art-Künstler. Für die Wahlen 2022 schreibt er einen Wahlwerbesong für die NLD, die Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Er samplet das historische Statement eines Offiziers, der zu Militärzeiten damit angab, auf Warnschüsse zu verzichten und sofort zu schießen. Das Video wird in den sozialen Medien millionenfach geklickt.
Das Militär hasste den Song. Einfach alles daran. Sie wollten mich verklagen. Ich machte mir keine Sorgen. Schließlich war ja die NLD an der Macht.
Bei den folgenden Wahlen im November 2020 fährt die NLD einen erdrutschartigen Wahlsieg ein. Nur 4 Monate später putscht das Militär. Dem Musikproduzenten ist sofort klar, jetzt bin ich Staatsfeind. Noch in der Nacht packt Chia Pao in wenigen Minuten seine Sachen und flieht gemeinsam mit seinen Töchtern. Zunächst ins benachbarte Thailand, wird einer von mehr als 90.000 Flüchtlingen im Grenzgebiet. Thailand toleriert die Myanmarer, erkennt sie aber nicht als Flüchtlinge an.
In Thailand durfte ich aus Sicherheitsgründen nicht meinen richtigen Namen verwenden. Das klingt vielleicht nicht wie so eine große Sache, aber ich finde es so essentiell, den Leuten zu sagen, wie ich heiße, wer ich bin und was ich mache. Sie gaben mir so einen dämlichen Thai-Namen. Ich bin fast verrückt geworden, weil ich meine Identität verloren hatte.
So we have to live under another name and I lost my identity.
Can I help anything?
This is salmonella cake.
In Paris hat der 40-Jährige sie wiedergefunden. Wie auch bei Lily setzte sich die französische Botschaft für ihn ein. Er ist nun einer der unterstützten Künstler im Atelier des Artistes en Exil. In Frankreich kennt ihn niemand. Dafür wird er nicht per Fahndungsplakat gesucht. Auch Tintin Tamin hatte noch nie zuvor von ihm gehört. Die 50-Jährige lebt seit ihrem Studium in Frankreich, gehört der Generation an, die bereits 1988 gegen das Militär protestierte. Der Protest wurde blutig niedergeschlagen. Eine gemeinsame Freundin brachte die Aktivistin und den Punkrockstar zusammen.
Er ist ein sehr netter und intelligenter Kerl, trotz seiner Tätowierungen. Und ich denke, wir sind uns in einigen Dingen sogar sehr ähnlich. Was seine künstlerische Seite angeht, kann ich nicht viel damit anfangen. Aber wir mögen uns. Aus 2 Familien ist jetzt eine geworden.
In der Küche rührt Chia Paos Verlobte auf dem Herd einen süßen Brei an. Die Frauen bereiten myanmarisches Essen für ein Wohltätigkeitsfest vor, auf dem sich die Diaspora trifft und Geld für die Widerstandskämpfer sammelt. Tintin Ta ist Mitglied einer französischen Hilfsorganisation, die sich für ein freies Myanmar einsetzt.
Jetzt reicht es. Das war das Einzige, was ich gesagt habe. Das Militär ist zurück, weil sie es zugelassen haben. Ich gehöre zum 88er-Jahrgang und offensichtlich haben wir unsere Arbeit nicht zu Ende gebracht. Jetzt ist es an der Zeit, das nachzuholen. Und seither hat sich mein Leben völlig verändert.
In ihrem Arbeitszimmer hängen Fotos von den Massenprotesten in Yangon. Jede freie Minute ist sie unterwegs, um französische Politiker für ein freies Myanmar zu gewinnen. Sie erreicht, dass sich das Parlament im Februar 2022 in einer Resolution hinter die frei gewählte, nun ins Exil geflüchtete Regierung stellt. Ein riesiger Erfolg. Einen Tag später greift Russland die Ukraine an und der Bürgerkrieg in Myanmar verschwindet wieder aus der Weltöffentlichkeit.
Viele meiner Freunde müssen sich weiterhin verstecken oder kämpfen in den befreiten Gebieten. Nie im Leben hätte ich es für möglich gehalten, dass meine Freunde zu Waffen greifen würden. Fast jeden Tag werden Dörfer niedergebrannt. Fast jeden Tag müssen Menschen fliehen, weil sie vom Militär gejagt werden. In der Zeitung werden sie darüber jedoch nie etwas lesen.
Im Proberaum im Atelier des Artisans Exil geht Lilly seine Fotos auf dem Handy durch. Er möchte das Safe House zeigen. Im Norden Myanmars hat er es in einer von Rebellen kontrollierten Kleinstadt aufgebaut und konnte dadurch verfolgte Künstler aus Yangon in Sicherheit bringen. Er bleibt jedoch an einem anderen Bild hängen, zeigt es.
Meine Mutter hat mir das geschickt. Das ist die Beerdigung von meinem Großcousin. Das Militär hat ihn vor ein paar Tagen getötet. Auf dem Schlachtfeld. Er kämpfte für IDP. In der Sprachnachricht erzählt sie, was passiert ist.
One of your cousins got killed.
Auf dem Foto liegt ein älterer Mann in einem Sarg. Er trägt die Uniform der Widerstandsarmee. Obwohl das Militär seit 2021 die Macht an sich gerissen hat, kontrolliert es faktisch nur rund 20% des Landes. Der Rest ist umkämpftes Gebiet.
Just yesterday, Friday.
Das Foto und die Nachricht vom Tod des Großcousins ist erst einen Tag alt. Lilly zeigt kein Gefühl.
Somehow I ignore it.
Ich blende das aus. Es ist einfach zu viel. Seit 2 Jahren kann ich nicht mehr richtig Geige spielen, nicht mehr so wie früher. Irgendwie habe ich meine Fröhlichkeit verloren. Ich dachte, hier in Paris würde ich wieder zu mir finden, aber so ist es nicht. Nach dem, was man erlebt hat, verwandelt man sich in eine andere Person.
Attention, ce train est en direction d'Anières, Genève.
Wenige Metrostationen vom Atelier entfernt empfängt mich Alex Aoun-Kan in einem schicken Coworking-Space. Der 30-jährige Politikberater und Stadtplaner hatte noch vor 5 Jahren eine glänzende Karriere vor sich. Als jüngster Kandidat in der Geschichte hatte er nur knapp die Wahlen zum Vizebürgermeister von Yangon verloren und wurde daraufhin Social-Media-Berater von Aung San Suu Kyi, seiner Großtante. Er verschaffte ihr bei den Wahlen 2020 virale Internetauftritte, war Teil ihres engeren Teams.
Wir errangen einen erdrutschhaften Wahlsieg. Wir hatten die absolute Mehrheit und hätten jede Gesetzesänderung durchgekriegt. Wir hatten tatsächlich über das Militär gesiegt. Das bedeutete im Umkehrschluss, dass das Militär all seine Macht verloren hatte. Ich hatte große Zweifel, ob sie das akzeptieren würden.
Aung San Suu Kyi sitzt seit dem 1. Februar 2021 von der Welt abgeschottet, erneut im Hausarrest fest. Anders als seine Altersgenossen lehnt jedoch Alex Aoun-Kan Proteste ab.
Es gibt so ein burmesisches Sprichwort, das sagt, so ein Protest ist, als ob du jemanden mit Blumen bewerfen würdest. Das tut in keiner Weise weh. Ich bin Politikberater und von einem strategischen Standpunkt aus gesehen, kämpfen die Aktivisten hier auf verlorenem Posten. Sie kämpfen mit Wasserflaschen und Feuerwerkskörpern gegen Maschinengewehre und Panzer.
Als einer der Ersten erfährt der damals 27-Jährige per SMS vom Putsch. Er packt 2 T-Shirts ein und alles Bargeld, das er zu Hause finden kann. Um 4 Uhr früh verlässt er sein Haus und kehrt nie wieder zurück. In Frankreich dann wird er offizieller Vertreter der myanmarischen Untergrundregierung.
Ich habe alles gegeben und doch hat sich nichts bewegt. Ich habe gemeinsame Diskussionen zwischen Parlamentariern und Exilanten organisiert. Ich habe in Frankreich und Deutschland kleine Arbeitsgruppen gegründet. Ich habe mit vielen Politikern in Europa und Großbritannien gesprochen. Doch bis heute hat sich nichts geändert.
In einem Gemeindezentrum im Norden von Paris stehen rund 100 Myanmarer an Essensständen an. Der Kuchen aus Tintintars Ofen ist innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.
Hi Tintin! Hi.
Zweimal im Jahr findet seit dem Putsch das von Tintin mitgegründete Spendenfest statt. Bis zu 10.000 Euro kommen zusammen. Die Erlöse werden an die Widerstandskämpfer und Flüchtlingscamps gespendet. Auch Soundkünstler Lilly ist da, mit seiner Frau, in einer Trage vor seiner Brust eine knapp einjährige Tochter, geboren im Pariser Exil. Auf der Bühne spielt der Harfenspieler, gerade erst aus Myanmar geflüchtet, mit dem Lilly vor einem Tag an seiner experimentellen Komposition gearbeitet hatte. Die Stimmung im Saal schwankt zwischen Melancholie und Ausgelassenheit. Keiner der Anwesenden kann seit rund 3 Jahren Familie oder Freunde besuchen. Jeder hier kennt jemanden, der verhaftet oder getötet wurde.
Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir nie wieder zu dem Vorher zurückkehren werden. Dafür haben wir uns zu sehr verändert. Was die internationale Gemeinschaft betrifft, bin ich nicht optimistisch. Der Wandel wird von innen kommen. Bin ich also dennoch positiv? Ja, das bin ich.
Fernöstliche Klänge in Paris und eine kämpferische Tintintamin, die schon 1988, als das Land noch Birma hieß, gegen das Militär protestiert hat. Die Nachrichten, die uns aus Myanmar in den letzten Wochen erreichen, verheißen nichts Gutes. In mehreren Landesteilen sollen heftige Kämpfe ausgebrochen sein mit Boden- und Luftangriffen und zehntausende Menschen sind nach den Angaben der Vereinten Nationen auf der Flucht. Was ist da los? Was haben diese Kämpfe zwischen der Militärjunta und den Rebellen zu bedeuten? Und wie ist die humanitäre Situation im Land? Jennifer Johnson ist unsere Korrespondentin in Singapur und dort auch zuständig für Myanmar. Mit ihr bin ich verbunden. Hallo, Frau Johnson.
Hallo, viele Grüße aus Singapur.
Frau Johnson, was wissen Sie über die aktuelle Lage in Myanmar?
Die Militärjunta in Myanmar steht gerade wirklich vor ihrer größten Herausforderung, seit sie sich an die Macht geputscht haben, weil die Rebellengruppen, die Gegner des Militärs, gerade wirklich überraschend erfolgreich sind, muss man sagen. Sie haben vor rund 3 Wochen, Ende Oktober, überraschend und koordiniert angegriffen und seitdem hunderte Militärposten eingenommen, Polizeistationen, einige Städte und vor allem wichtige Grenzübergänge. Und das Militär schlägt eben gerade zurück, vor allem mit Angriffen aus der Luft, war bisher aber nicht erfolgreich, hat diese Gebiete also noch nicht wieder unter seine Kontrolle bekommen. Und das hat Auswirkungen auf die Bevölkerung, besonders in diesen Regionen. Laut dem UN-Nothilfebüro sind gerade mehr als 200.000 Menschen auf der Flucht aus diesen umkämpften Gebieten und es gibt hunderte Verletzte und Tote auf beiden Seiten.
Frau Johnson, es gibt ja Kämpfe im Norden und Nordwesten, das ist die Grenze zu China. Dann gibt es auch Kämpfe im Westen, das ist die Grenze zu Indien, Bangladesch. Sind das verschiedene Gruppen, Ethnien, die dagegen das Militärregime kämpfen? Und wenn ja, täuscht es oder ist es eine Kooperation dieser verschiedenen Widerstandsgruppen?
Es sind tatsächlich verschiedene ethnische Minderheiten, die schon lange gegen das Militär kämpfen, bewaffnete Gruppen, teils große professionelle Armeen haben. Das Besondere ist, dass diese Gruppen sich erstmals zusammengeschlossen haben. Da, wo es losging an der Grenze zu China, die haben sich genannt Three Brotherhood Alliance. Das ist im Shan-Staat im Nordosten von Myanmar an der Grenze zu China. Und wie gesagt, die kämpfen seit Staatsgründung, seit langem, 1948 gegen das Militär. Vor allem für ihre Unabhängigkeit, für mehr Land. Das heißt, es geht immer um ihre Gruppe. Dieses Mal haben sie aber gesagt, es geht nicht mehr nur um unsere eigenen Interessen, sondern wir wollen auch einen Sturz der Militärdiktatur. Das haben sie zu Beginn ihrer Operation, die sie Operation 1027 nennen, also nach dem ersten Tag ihres Angriffs, einmal verkündet. Und damit teilen sie jetzt das Ziel von vielen anderen Widerstandskämpfern im Land, die erst kürzlich nach dem Putsch 2021 zu den Waffen gegriffen haben. Und darum sind sie auch gerade so schlagkräftig, weil auch nach den ersten Erfolgen dieser ersten Gruppe, dieser Brotherhood Alliance, viele andere Gegner des Militärs gesagt haben, ey, das ist jetzt ein guter Moment, wir sehen da einen Moment der Schwäche beim Militär, wir schlagen jetzt auch zu. Und davon ist das Militär gerade scheinbar überfordert, dass an so vielen verschiedenen Orten und Grenzen zeitgleich gekämpft wird.
Kurz mal nachgefragt, 1027, können Sie dazu noch einen Satz sagen? Was für ein Tag ist damit gemeint?
Damit ist der 27. Oktober benannt, also wirklich nach dem Tag Ihres ersten Angriffs.
Sie haben das ja kurz schon angedeutet, das Militärregime ist ein bisschen überfordert, zeigt, liest man hier auch zum ersten Mal so etwas wie Anzeichen von Nervosität. Wie deuten Sie das?
Tatsächlich lässt sich das zeigen, weil es dem Militär bisher noch nicht gelungen ist, wirklich zurückzuschlagen, in einem Maße, um wirklich die Rebellen wieder zurückzudrängen. Es gab Fälle, wo sie Dörfer bombardiert haben. Bei einem Angriff gerade vor kurzem gab es 12 Tote, vor allem Zivilisten. In einer Großstadt sollen mehrere Männer in einem Café von Soldaten hingerichtet worden sein. Es ist aber ganz schwierig, auch diese Berichte immer zu überprüfen. Aber das Militär scheint derzeit wirklich geschwächt, weil sie einfach sehr viele Verluste hatten, schon in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten. Immer wieder laufen auch Soldaten über zu diesen Widerstandskämpfern, weil sie sagen, wir wollen nicht mehr auf die eigenen Leute schießen. Einige sind auch geflohen über die Grenze, zum Beispiel nach Indien. Daher scheint die Armee tatsächlich wirklich gerade schwach und erstmals, jedenfalls in Teilen, sogar besiegbar.
Sie haben es schon angedeutet, die Informationen, die Sie bekommen, können nicht überprüft werden. Denn Sie kommen ja auch legal nicht ins Land, um über die Lage dort zu berichten. Frau Johnson, ohne hier zu sehr zu verraten und damit Ihre Informanten vielleicht zu gefährden, wie schwierig ist es für Sie, einen Überblick über die Situation im Land sich zu verschaffen?
Das ist tatsächlich ziemlich schwierig, weil wir eben nicht legal ins Land reinkommen. Ich habe da Kontakte zum Beispiel ins Land tatsächlich mit einigen Organisationen auch, die immer noch vor Ort sind oder auch mit lokalen Mitarbeitern in der Region, die uns helfen, Interviews im Land zu führen, dann über sichere Messenger-Dienste, um auch wiederum nicht unsere Interviewpartner im Land zu gefährden. Sonst, klar, können wir zurückgreifen auf Bilder auf den sozialen Medien. Es gibt auch noch einige lokale Nachrichtenseiten, die über Myanmar berichten, aber solche Berichte sind eben schwer zu überprüfen. Was wir machen können, was möglich ist, ist, dass wir ganz nah an diese Konfliktregionen heranfahren. Zum Beispiel fahre ich jetzt diese Woche an die Grenze von Myanmar. Da kann ich mich dann bis zum Grenzfluss bewegen und tatsächlich wenige Meter auf die andere Seite schauen und damit Menschen sprechen, die eben gerade über die Grenze gekommen sind und mir von ihnen schildern lassen, was sie dort erlebt haben.
Frau Johnson, zum Schluss der Versuch eines Ausblicks. Was bedeuten diese Geländegewinne der Rebellen, von denen Sie sprachen? Gibt es Anlass zu Hoffnung auf eine Art Wendepunkt in diesem Bürgerkrieg?
Die Situation gerade macht vielen, vielen Menschen im Land auf jeden Fall große Hoffnung, dass sich das Land wendet, dass es einen Neuanfang gibt, hin zurück zur Demokratie. Ich würde aktuell allerdings noch nicht so weit gehen, dass das Militär wirklich besiegbar ist, komplett, weil man darf das Militär auch nicht unterschätzen. Die Armee ist groß und man muss jetzt abwarten, wie sie reagieren. Die Frage ist, können sie gerade wirklich nicht zurückschlagen oder bereiten sie etwas Größeres vor? Das müssen wir also noch abwarten. Und auch, ob die Rebellen diese Region dann am Ende halten können langfristig. Das würde Myanmar tatsächlich verändern und unterteilen in mehrere Teile, wie das Militär befürchtet. Das haben sie selbst auf einer Pressekonferenz gesagt. Also das ist gerade ein wirklich sehr wichtiger, sehr entscheidender Moment für die Menschen in Myanmar. Aber man muss auch bedenken, dass das Militär alles tun wird, um ein Auseinanderbrechen zu verhindern, weil es da auch tatsächlich um ihr Überleben geht.
Soweit unsere Korrespondentin Jennifer Johnson über die aktuelle Lage in Myanmar und darüber, ob die Kämpfe der vielen unterschiedlichen Widerstandsgruppen einen Wendepunkt im Bürgerkrieg bedeuten könnten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Johnson.
Sehr gerne. Herzliche Grüße aus Singapur.
Morgen in der Weltzeit geht es in die Bretagne, die führende französische Region im landwirtschaftlichen Sektor, wo Kritik an der Agrarindustrie unerwünscht ist. Und wenn Sie ein Thema oder eine Region auf der Erde haben, über die Sie mehr hören wollen, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an weltzeit@deutschlandradio.de. In der letzten Sendung vor Weihnachten wollen wir wieder eine Weltzeit verschenken an Sie. Und daher freuen wir uns über Wünsche von Ihnen. Danke. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.